Haben ja letztes Mal angefangen mit dem Propheten Haggai. Wir wollen heute Abend den ersten Teil des zweiten Kapitels miteinander lesen und darüber nachdenken. Im ersten Kapitel haben wir vom Aufruf Haggais gehört, vom Aufruf, den Tempel wieder aufzubauen, der ja unter Nebukadnezar zerstört wurde. Dann von der sehr positiven Reaktion des Volkes, von der geistlichen Erweckung und schließlich von der praktischen Umsetzung von Gottes Auftrag, dass dieses Volk ganz konkret herangegangen ist und den Tempel wieder aufgebaut hat. Zumindest haben sie angefangen. In den Versen, die wir jetzt heute Abend lesen wollen, steht die Ermunterung zum Weiterbauen im Mittelpunkt. Ich lese Haggai 2, die Verse 1 bis 9. Haggai 2, 1 bis 9. Am 21. Tage des 7. Monats geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai. Sage zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem übrigen vom Volk, und sprich: Wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr's nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Aber nun, Serubabel, sei getrost, spricht der Herr. Sei getrost, Jeschua, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester. Sei getrost, alles Volk im Land, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaot, nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt. Und mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr Zebaot: Es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten, und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaot. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaot. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaot. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaot. Amen. Auch dieses zweite Kapitel beginnt wieder mit Worten, die wir bereits im ersten Kapitel viele Male gelesen haben und die auch im zweiten Kapitel sehr häufig vorkommen. Das Wort des Herrn erging durch Haggai, oder wie es dann heißt: So spricht der Herr. Es gibt ja innerhalb der Bibelauslegung eine Tendenz, alles, was ein paar Mal in der gleichen Weise vorkommt, als Doppelung oder als Abschreibfehler zu deklarieren und dann herauszustreichen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es solche zufälligen Doppelungen oder Abschreibfehler in der Bibel so nicht gibt, sondern dass jedes Wort, selbst wenn das jetzt doppelt oder dreifach hier vorkommt, dass jedes Wort so von Gott genau so gemeint ist, wie es dasteht. Und das gilt ganz besonders dann, wenn es darum geht, immer und immer wieder einzuschärfen: Das sage ich Gott selber. Das ist kein Menschenwort, sondern das ist Gottes Wort. Wenn Gott sagt: Hier spreche ich und nicht ein Mensch. Und deshalb gilt dann auch: Wer diesem Wort widerspricht, der widerspricht damit nicht einem Menschen, sondern ebenfalls Gott selber. Die Botschaft an Haggai, die hier jetzt im zweiten Kapitel kommt, erging nur kurze Zeit später als die erste Botschaft von Kapitel 1. Vom Datum her wieder etwa einen Monat später, am 18. Oktober 520 vor Christus. Und interessanterweise war das der letzte Tag des Laubhüttenfestes. Wir haben uns mit diesem Festjahr vor einigen Monaten im Zusammenhang mit Nehemia bereits ausführlicher beschäftigt. Und ich hoffe, dass Sie wenigstens noch ein bisschen davon behalten haben. Hier nur wenige Punkte zur Wiederholung. Dieses Fest war ein Freudenfest und es ist das heute noch eines der Feste, bei der die Freude am besten zum Ausdruck kommt. Im Mittelpunkt standen dabei der Dank für die gute Ernte und die dankbare Erinnerung an die Herausführung des Volkes Israel aus Ägypten. Der dritte Schwerpunkt dieses Festes ist die Ausschau auf die Heilszeit, auf die herrliche Endzeit mit ihrer kommenden Erlösung und Befreiung durch den Messias, durch Jesus Christus. Wie gesagt, Haggai tritt am letzten Tag dieses Festes auf und eine interessante Parallele zu diesem Auftreten Haggais am letzten Tag des Laubhüttenfestes ist das Auftreten Jesu am gleichen Tag, viele Jahre später. In Johannes 7 lesen wir, dass Jesus an diesem höchsten Tag des Festes die Menschen zu sich rief und gesagt hat, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ebenfalls an diesem wichtigen Tag des Festes. Während sonst, wie gesagt, das Laubhüttenfest ein Ausdruck großer Freude war, so war in dem Jahr, als der Haggai auftrat, die Freude getrübt. Die Ernte, das haben wir im ersten Kapitel gelesen, war schlecht ausgefallen. Das Land Juda war Provinz und war ganz, ganz winzig geworden. Und das Schlimmste, der Tempel, normalerweise der unangefochtene Mittelpunkt der Festversammlung in ganz Israel. Dieser Tempel glich mehr einer Baustelle als einem fertigen Tempel, als einem fertigen Haus Gottes. Und ganz besonders bedrückend muss wohl der Vergleich mit dem früheren von Nebukadnezar zerstörten Tempel Salomos gewirkt haben. Damals diese Herrlichkeit und jetzt diese Bauruine. Und deshalb, was brauchte dieses Volk in dieser Situation? Sie brauchten Trost und Ermutigung. Trotz dem großartigen Aufbruch von Kapitel 1, trotz der Erweckung und trotz der Umkehr des Volkes, trotz der Segensverheißung Gottes, gab es jetzt Anfechtungen, Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit. Und was damals galt für die Israeliten, damit müssen wir uns für unser persönliches Glaubensleben auch rechnen. In Glaubensdingen ist es vom Aufbruch bis hin zum Ziel ein sehr weiter Weg. Und ein Weg, der oft kümmerlich und unansehnlich sein kann. Da kann und wird es auch Hindernisse und Anfechtungen geben, auch in unserem Leben als Christen. Da wird es Not und Kreuz geben. Ein Weg, der nicht selten zähes Durchhalten verlangt. Die Adressaten dieser zweiten Botschaft Haggais sind wieder die gleichen wie in Kapitel 1 und sie werden hier auch noch einmal ganz bewusst genannt. Zerubabel, der Statthalter, Josua, der hohe Priester und das ganze Volk. Das wird immer wieder betont, das ganze Volk. Keiner, der diese Worte hört, ist ausgenommen. Keiner. Auch keiner von uns. Keiner kann Gottes Wort nur für den anderen, für seinen Nachbarn hören. Wir sind gefragt. Wir sind angesprochen und zu einer entsprechenden Reaktion auf dieses Wort Gottes herausgefordert. Und zwar immer wieder neu. Jedes Mal, wenn wir Gottes Wort hören oder wenn wir es selber lesen. In Vers 3 knüpft Haggai wieder an die persönliche Situation seiner Hörer an. Und hier speziell an die Erfahrung der Alten im Volk. An die Erfahrung derer, die den früheren Tempel noch selber gekannt haben. Und an die Erfahrung derer, die dann in der Gefangenschaft waren und die jetzt wieder ins Land zurückgekehrt sind. Wer Haggai 2, Vers 3 richtig verstehen will, muss mit dem letzten Satz des Verses anfangen. Dort steht, ist es nicht wie nichts in euren Augen? Wie nichts. Genau das ist der Eindruck, den der Neubau bisher bei den Beobachtern hinterlassen hat. Wie nichts. Und das ist bei aller Anstrengung ein niederschmetternder Eindruck. Und deshalb diese Enttäuschung und Resignation. Schmerz und Zweifel, all das schwingt hier in diesem Satz mit. Wie nichts, so beginnt Gott sein Werk. Es lohnt sich, über dieses Baugesetz im Reich Gottes einmal nachzudenken. Wie nichts erscheint auch der Anfang, den Gott in einer gefallenen Menschheit mit Abraham gemacht hat. Wie nichts erschien der kleine David gegen den Riesen Goliath. Und wie ein Senfkorn, wie ein kleines, das kleinste Korn überhaupt, ist das, was Jesus in dieser Welt angefangen hat. Wie nichts. Die ersten Sätze, wer ist unter euch noch übrig, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und was seht ihr jetzt? Diese Sätze haben nur dann einen Sinn, wenn Haggai die ansprechen kann, die das wirklich noch miterlebt haben. Wenn also Judäer in dieser Gemeinde vorhanden waren, die den ersten Tempel noch kannten. Haggai redet 67 Jahre nach der Tempelzerstörung. Und diese 67 Jahre sind vom zeitlichen Abstand her kein Problem. Es gibt unter uns, vielleicht auch heute Abend, aber auf jeden Fall in unserer Gemeinde, genügend Menschen, die sich noch gut an Ereignisse von vor 67 Jahren erinnern. Das war im Jahr 1926. Und viele Menschen bei Hausbesuchen erzählen mir aus dieser Zeit. Und genauso wussten die Judäer damals, was los war, als der Tempel zerstört war. Die älteren Israeliten haben diesen früheren Tempel gut gekannt. Und die Herrlichkeit dieses Tempels war wirklich beeindruckend und sprichwörtlich. Lesen Sie nur einmal 2. Könige 25 oder Jeremia 27, um zu sehen, was die Babylonier im Tempel alles gestohlen oder zerstört haben. Damit wird deutlich, wie herrlich dieses Bauwerk war. Und jetzt feiern die Israeliten auf dem Tempelplatz ihr Fest vor einer Ruine, vor einem notdürftig aufgerichteten Altar. Und in diese schwere Situation hinein erklingt jetzt eine klare Botschaft Gottes. Gott begnügt sich nicht damit, dass er feststellt, da ist Schmerz, da ist Not, da ist Niedergeschlagenheit. Gott gibt vielmehr ganz handfeste Anweisungen, um seinem Volk zu helfen, um sie da wieder herauszuholen. Er sagt, seid stark. Und diesem seid stark geht voraus, aber. Und dieses Aber stellt sich allen Widerständen und Hindernissen gegenüber. Dieses Aber ist ganz, ganz typisch, besonders im Alten Testament, in vielen Klagepsalmen. Da schildert der Bäter seine Not, seine eigene Schwäche, die fehlende Kraft und die Stärke der Feinde. Und dann kommt immer wieder der Befreiungsschlag. Aber du Gott, du kannst, du hast die Kraft, mir zu helfen. Du hast mir geholfen und du wirst mir auch weiterhelfen. Dieses Aber, oder wie es an anderer Stelle heißt, dieses Dennoch des Glaubens ist ganz wichtig, auch für uns. Wegsehen von uns selber und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der auch aus Dingen, die für uns wie nichts aussehen, etwas Großes machen kann. Das hat er sehr oft gezeigt in der Geschichte seiner Leute. Sei stark, sei getrost, heißt es hier in Vers 4. Wörtlich übersetzt heißt das, schnüre fest oder pack an. Es geht also darum, in Glaubensdingen fest mit der Kraft Gottes zu rechnen. Und deshalb im Fall der Israeliten die Aufgabe des Tempelbaues mutig anzupacken, ohne sich durch irgendetwas von außen oder von innen daran hindern zu lassen. Der Ruf, sei stark, sei getrost, kommt in der Bibel immer wieder vor, und zwar ganz, ganz häufig da, wo Menschen aufgrund ihrer Angst in der Gefahr sind, an ihrer Aufgabe zu scheitern. Mose richtet etwa an Josua, seine Nachfolger, die Aufforderung, sei getrost und unverzagt, denn du wirst dieses Volk in das Land bringen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, und du wirst es unter ihnen austeilen. Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht von dir abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht, erschreck nicht. In ähnlicher Weise wird Salomo ermutigt, als er Nachfolger Davids werden soll und da Angst davor hat. Oder Timotheus in 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Dieses Aber ist ganz wichtig auch für unser Leben, dass wir wegsehen und auf dieses Aber, du Gott, setzen. Allein in diesem einen Vers, in dem Vers 4, erscheint dreimal die Aussage, so spricht der Herr. Wir haben diesen Punkt, wie gesagt, in Kapitel 1 immer wieder gesehen. Es soll, und deshalb sagt es der Haggai so oft, es soll niemand auch nur den geringsten Zweifel daran haben, dass hier Gott redet. Wenn einem die Botschaft nicht passt, dann ist man sehr schnell dabei, dass man sagt, das ist die eigene Meinung des Propheten. Und deshalb schärft er immer wieder ein, nicht meine Meinung, sondern Gottes Wort. Nach der Ermutigung, seid stark, seid getrost, kommt jetzt der wiederholte Auftrag. Arbeitet, tut etwas, geht vorwärts im Auftrag Gottes. Gott will, dass sein Volk mit den eigenen Händen diesen Tempel wieder aufbaut. Arbeitet. Für die Israeliten war dieses Arbeiten auch eine Erinnerung an die Arbeit am ersten Tempel. Auch damals, als dieser erste Tempel noch stand, gab es einmal eine Zeit, in der dieser Tempel sehr vernachlässigt wurde, in der manche Dinge baufällig wurden und in der der Gottesdienst auch nicht so recht funktionierte. Und dann gab es unter König Josia, der das Gesetz Moses wiederentdeckt hat, einen Neuaufbruch. Er hat zurückgerufen zu diesem Gesetz Moses, und das Volk hat sich eingesetzt, um diesen ersten Tempel wieder aufzubauen. Und darüber heißt es in 2. Chronik 34,12, die Männer arbeiteten am Tempel auf Treu und Glauben. Sie arbeiteten an diesem ersten Tempel. Und an diese Zeit und an dieses Wort Gottes, das den Israeliten ja sehr gut bekannt war, daran knüpft Haggai an. So wie es damals geklappt hat, so wird es jetzt auch funktionieren, wenn sie im Auftrag Gottes vorwärts gehen. Am Ende von Vers 4 kommt dann das Entscheidende. Unter Gottes Verheißung wird die Arbeit zum Segen. Ich bin mit euch. Das haben wir ja schon in Kapitel 1, Vers 13 gesehen und hier wird es wiederholt. Gott tröstet nicht nur einmal und er ermutigt auch nicht nur ein einziges Mal, sondern immer wieder, immer, wenn wir das brauchen. Und ich denke, das ist ein ganz großartiger Aspekt, der hier deutlich wird. Ich bin mit euch. Wenn das gilt, dass Gott dabei ist, dann kann man Psalm 127,1 auch positiv lesen. Und dann heißt das, wenn der Herr das Haus baut, dann arbeiten nicht umsonst, die daran bauen. Oder wie es Paulus dann später sagt, ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. In Vers 5 bindet sich Gott selber an sein Wort. Gott bindet sich an das, was er gesagt hat und was wir schriftlich fixiert vor uns haben. Dort heißt es, nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt. Damit erinnert Gott durch Haggai an seine Verheißung beim Auszug aus Ägypten, die in 2. Mose 29, Vers 45 folgende steht. Dort sagt Gott, ich will unter den Kindern Israel wohnen und ich will ihr Gott sein. Dass sie erkennen sollen, ich sei der Herr, ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte, damit ich unter ihnen wohne, ich der Herr, ihr Gott. Gott erinnert durch Haggai an dieses Wort aus 2. Mose, das die Zuhörer vermutlich gerade eben als Lesung beim Laubhüttenfest gehört haben. Die Priester und Leviten haben das vorgelesen und Haggai bezieht sich auf dieses Wort. Dieses Wort hat nicht nur damals gegolten, sondern es gilt heute. Gott steht zu seinen Verheißungen. Man merkt an dieser Haggai-Stelle, welche große Rolle der Auszug aus Ägypten spielte. Immer wieder beziehen sich die Propheten gerade darauf. Bei Jesaja, bei Hosea, bei Amos und bei vielen anderen Propheten kommt dieser Auszug vor. Und zugleich zeigt die Vertrautheit mit der Geschichte Israels, dass die Mose-Bücher ein Anknüpfungspunkt für die prophetische Botschaft waren. Die Propheten sagen nichts anderes als das, was schon Mose gesagt hat. Das Alte Testament und die Bibel insgesamt sind eine Einheit. Da sagt nicht jeder etwas anderes. Und Jesus bezieht sich ja auch darauf, wie es in Mose, in den Psalmen und in den Propheten steht. Es ist sehr beeindruckend, wie die Israeliten mit ihrer Geschichte umgehen. Die Israeliten reden von den geschichtlichen Ereignissen, die zum Teil viele hundert Jahre zurückliegen, so, als seien sie selber dabei gewesen. Damals beim Auszug aus Ägypten oder damals am Sinai. Und so reden die Juden heute noch von diesen geschichtlichen Ereignissen. Sie sind nicht Zuschauer eines längst vergangenen Ereignisses, sondern sie sind Teilhaber dessen, was Gott mit seinem Volk tut. Und diese Nähe zu ihrer Geschichte, diese Nähe zu der Geschichte Gottes mit seinem Volk, wird für die Juden dann zur Verpflichtung, so zu leben, wie Gott es von ihnen will. Und zur Verpflichtung, das, was sie in der Vergangenheit erlebt haben, als Maßstab und als Ermutigung für die Gegenwart gelten zu lassen. Gott hat seine damaligen Verheißungen nicht vergessen. Er sorgt dafür, dass sie in Erfüllung gehen. Und deshalb gilt für das Volk, ihr sollt gerade jetzt, auch in der schweren Situation, euch auf dieses Verheißungswort verlassen. Und nichts soll euch von diesem Vertrauen abbringen können. Haggai gibt hier diese Verheißung, mein Geist soll unter euch bleiben. Also schon damals, schon im Alten Testament, eine ganz klare Verheißung des Heiligen Geistes. Dieser Geist soll die Menschen nach Gottes Willen führen. Und wir sehen hier bereits die gleiche Aufgabe des Geistes Gottes, wie dann später bei der Verheißung des Heiligen Geistes durch Jesus, etwa im Johannesevangelium. Die Verheißung dieses Geistes Gottes ist aber auch ein ganz besonderes Zeichen der Liebe Gottes für sein Volk. Deshalb nennt später Paulus den Heiligen Geist das Unterpfand der Gottesgemeinschaft. Er sagt, Gott ist aber, der uns befestigt samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Heiligen Geist gegeben hat. Das ist eine ganz, ganz großartige Stelle, um unsere Heilsgewissheit zu stärken und zu bekräftigen. Wenn auf einem Buch oder sonst auf einem Gegenstand ein Siegel oder ein Stempel drauf ist, dann bedeutet das, diese Sache gehört dem, dessen Namen auf dem Siegel oder auf dem Stempel draufsteht. Der Heilige Geist ist Gottes Siegel auf oder in uns. Und das bedeutet nichts anderes als, welche der Geist Gottes treibt, die Gottes Geist haben, die sind Gottes Kinder. Und das dürfen wir ganz, ganz ernst nehmen. Das gilt für jeden Christen ohne Ausnahme. Wir sind Eigentum Gottes. Warum heißt es hier in diesem Vers bei Haggai, mein Geist soll bleiben? Er schreibt das so, weil Gottes Geist schon früher auf Mose, auf den Ältesten, auf den Propheten und auf manchen Königen gelegen hat. Und wenn Gottes Geist unter den Israeliten bleibt, dann wird der Tempelbau zum Ziel kommen. So wie das Arbeiten der Glaubensväter zum Ziel gekommen ist. Wir haben gehört, sei getrost, Josua. Es hat klein angefangen und dann hat Josua das Volk ins Land geführt. Oder sei getrost, Salomo, und er konnte dann im Gehorsam gegenüber Gott große Dinge vollbringen. Oder auch bei Timotheus, es hat klein angefangen. Oder dieses Beispiel mit dem Senfkorn, es hat klein angefangen. Und wir sehen heute schon, wie groß es ist. Und wir werden in der Ewigkeit einmal sehen, wie groß dieses Reich Gottes ist und wie Gott aus dem kleinen Anfang zu einem großartigen Ziel gekommen ist. Und deshalb dann die Losung, fürchtet euch nicht, weder vor äußeren Feinden noch vor inneren Problemen. Ich denke, eine schönere und ermutigendere Verheißung könnten wir uns auch für unser eigenes Christsein und für unser Gemeindeleben nicht wünschen als die, mein Geist wird unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Mehr brauchen auch wir heute nicht. Ich bin sicher, dass wir diese Ermutigung durch diese Verheißung immer nötiger haben werden. Je härter der Widerstand gegen Gottes Sache und damit auch gegen uns in dieser Welt wird. Und ich hoffe sehr, dass wir dann diese Verheißung Gottes unser ganzes Vertrauen schenken, dass wir darauf vertrauen, entgegen all dem, was uns an diesem Vertrauen hindern möchte. Als ich diese Verse 6 bis 9 gelesen habe, sind mir sofort zwei weitere Verse eingefallen, die verdeutlichen, was hier gesagt wird. Allein in diesen vier Versen kommt wieder fünfmal die Aussage, die wir jetzt schon sehr häufig hatten. So spricht der Herr. Gott bestätigt das immer und immer wieder, dass sein Wort wahr ist und eintrifft. Im Psalm 33, 4 und 9 rühmt der Beter genau diese Tatsache und preist Gott mit den Worten, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Wenn er spricht, so geschieht's und wenn er gebietet, so steht's da. Und dann das Wort Jesu, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Diese Wahrheit, die Haggai hier ausspricht, wird immer wieder bestätigt. Und bis heute ist genau das, was hier so oft wiederholt wird, das Fundament unseres Glaubens. Wenn sich alles ändert, unsere persönliche Lebenssituation, die Situation in unserer Gesellschaft, die Werte und Normen, auf die man sich seither verlassen konnte, und damit auch unsere Sicherheit. Wenn sich alles ändert, Gottes Wort bleibt. Und da haben wir ein festes Fundament. Gott betont das in seinem Wort so häufig, weil er will, dass wir das ernst nehmen und dass wir das nie vergessen. Wenn uns klar ist, wie fest dieser Grund von Gottes Wort ist, dann befähigt uns gerade dieser Grund, in schwierigen Situationen durchzuhalten. Die Israeliten damals haben erlebt, dass das wahr ist, dass Gottes Wort eintrifft. Viele Väter und Mütter des Glaubens in der Bibel haben das erlebt, dass das stimmt. Und auch viele, viele Christen im Laufe der Kirchengeschichte haben erlebt, Gott steht zu seinem Wort. Ich kann das persönlich erfahren. Einer von ihnen, Nikolaus Graf von Zinzendorf, der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeinde, hat das auch erfahren und er hat in einem seiner Lieder den sicher vielen unter Ihnen bekannten Vers gedichtet: Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist's nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Und genau dieses Wort redet Haggai. Das sollen seine Hörer begreifen. Auf dieses Wort sollen sie vertrauen und sich nicht durch ihre eigene Schwäche oder die Stärke ihrer Feinde von diesem Vertrauen wegbringen lassen. Mit den Verheißungen, die in den Versen 6 bis 9 stehen, wird die Ermunterung zum Weiterbau des Tempels begründet. Die erste Verheißung, die Gott seinem Volk in diesem Zusammenhang gibt, lautet: Noch einmal erschüttere ich den Himmel und die Erde. Dieser Vers wird dann im Hebräerbrief aufgenommen. Noch einmal, das weist darauf hin, dass Gott das schon einmal getan hat, dass er schon einmal die Erde erschüttert hat. Und zwar beim Bundesschluss am Sinai, wo die Erde gebebt hat. Wenn aber die erste Erschütterung beim Abschluss des alten Bundes geschah, dann muss die neue Erschütterung den Abschluss des neuen Bundes markieren. Und in der Tat ist das ja bei der Kreuzigung Jesu geschehen, als die Sonne sich verfinstert hat und die Erde erbebte. Haggai macht hier also hunderte von Jahren vorher eine klare Zusage und eine klare Voraussage auf die messianische Zeit, auf die Zeit Jesu. Und der Hebräerbrief, wie gesagt, nimmt diese Stelle auf und gibt noch eine weitere Perspektive dieses Verses. Das ist ja typisch, dass sich eine Prophetie auch mehrmals erfüllen kann. Diese Verheißung erfüllt sich ein weiteres Mal, wenn diese Erde mit Krachen vergehen wird und wenn Gott seine neue Welt aufrichten wird. Haggai weist in den Versen 6 bis 9 auf die Endzeit hin. Und so gewaltiges und so umfassendes, so lange im Voraus, solches wird durch Gottes Prophet gesagt. Und das bei dem armseligen Zustand der damaligen Gemeinde und des damaligen Volkes. Der Vers 7 bringt die zweite Verheißung in diesen Versen. Dort steht: Ich werde alle Völker erschüttern. Auch in der Endzeitrede Jesu in Matthäus 24 sind Erdbeben und Völkererschütterung miteinander verbunden. Das zeigt, dass Jesus genau in der Linie der Propheten redet und dass er diese Rede der Propheten vollendet und erfüllt. Das zeigt aber auch, dass Haggai 2, Vers 7 endzeitlich und messianisch zu lesen ist. Ich werde alle Völker erschüttern. Im Rahmen der messianischen Verheißungen in diesen Versen bedeutet das, dass alle bisherigen Weltreiche verschwinden werden, dass alle jetzigen Regierungen abtreten müssen. Die Völker werden sich dem Herrn zuwenden und von Jerusalem wird Heil und Segen ausgehen. Bis in die Grundfesten hinein wird die Völkerwelt erschüttert, wird die Völkerwelt total umgestaltet werden durch Gott. Wir werden ganz neue, gerechte Verhältnisse erleben dürfen, wenn Gott dieses Wort wahr macht. Und in der Hoffnung und in der Vorfreude auf diese Zeit dürfen wir bereits heute leben, auch wenn alles noch so ungerecht und aussieht und wenn so viel Chaos um uns herum herrscht. Die dritte Verheißung in diesen Versen bezieht sich auf die Kostbarkeiten, mit denen Gott sein Haus füllen will. Bei dieser Verheißung sollten wir immer im Auge behalten, dass Haggai diese Verheißung ausspricht, als dieses Haus alles andere als herrlich war und als da alles andere als Kostbarkeiten waren. Diese Verheißung Haggais wird in Offenbarung 21 bestätigt von Johannes. Er sagt, die Stadt und gemeint ist das neue Jerusalem, bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Hunderte von Jahren später nimmt Johannes diese Haggai-Verheißung auf. Im Blick auf den Tempel als Bauwerk könnte man bei dieser verheißenen Herrlichkeit an den herrlichen Tempelbau unter Herodes denken. Und im Rahmen der messianischen Verheißung kann man das Haus Gottes mit der Gemeinde des neuen Bundes gleichsetzen. Die Kostbarkeiten sind dann die Menschen, die durch die Völkermission in diese Gemeinde eingehen. Und was gibt es für etwas Kostbares als ein Menschenleben, das von Jesus gerettet wurde? Vers 8 begründet und verstärkt Vers 7. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Sollte er nicht dafür sorgen können, dass ein zweiter Tempel entsteht? Gott gehört alles, was es auf dieser Erde gibt, auch alles Silber und alles Gold. Sollte ihm die Ausstattung des Tempels Probleme machen? Gott kann das auf ganz, ganz einfache, natürlich nachvollziehbare Weise tun, indem er sich etwa der Herrscher dieser Welt bedient, um seinen Plan zum Ziel zu bringen. Vom Perserkönig Darius heißt es zum Beispiel in Esra 6, dass er, dieser heidnische Herrscher, angeordnet hat, dass man aus des Königs Schatz alles nehme, was die Juden zum Tempelbau brauchen. Und dass man sogar aus diesem Schatz die täglichen Opfer für Gott bezahlen soll. Ein damaliger Zeitgenosse konnte das vielleicht als ganz normalen politischen Vorgang betrachten, dass dieser heidnische Herrscher den Tempel in Jerusalem unterstützt. Die Bibel sagt uns aber, dass darin Gottes Wirken zu sehen ist. Auch heute erleben wir Vorgänge in der Natur oder Entwicklungen in der Geschichte und in der Politik, die oberflächlich gesehen rein zufällig sind oder die aus dem schlechten Verhalten von Menschen zu erklären sind. Aber Vorgänge, die in Wirklichkeit nichts anderes sind als die Erfüllung von Gottes Plan. Wir erleben heute Dinge, die so in der Bibel schon lange vorher verheißen sind. Und wir sollten das dann auch so ernst nehmen und nicht einfach als Zufall abtun. In Vers 9 lesen wir, größer als die frühere wird die künftige Herrlichkeit dieses Hauses sein. Das ist die vierte Verheißung. Und wie gesagt, das sagt Gott zu den Leuten, die sich an die frühere Herrlichkeit des Tempels erinnern und die sich nach dieser Herrlichkeit zurücksehnen, nach der guten alten Zeit. Wir heute wissen, dass sich diese Verheißung bereits erfüllt hat bei Herodes, der den Tempel zum achten Weltwunder, so hat man das damals zum Teil genannt, ausgestaltet hat. Ein damaliger Schriftsteller schreibt, der Tempel hatte weiße Prachtmauern und seine goldenen Platten waren oder glänzten wie der Schaum des Meeres. So steht es im jüdischen Talmud. Die Leute waren total begeistert von dieser Schönheit und wir lesen sogar davon, dass die Jünger Jesus auf diese Schönheit hingewiesen haben. Und auch hier, bei dieser größeren Herrlichkeit in der Zukunft, geschieht eine zweite Erfüllung in geistlicher Weise durch das Haus, das die Gemeinde ist. Und eine dritte, noch herrlichere Erfüllung wird das neue Jerusalem in der neuen Welt Gottes sein. Dass man diese Verse 6 bis 9 messianisch deuten muss, zeigt schließlich die fünfte Verheißung. Dass Gott sagt, an diesem Ort werde ich Frieden geben. Frieden, Heil oder Shalom. Das meint totales geistliches, geistiges und körperliches Wohlergehen. Umfassendes Wohlergehen, alles, was man sich da überhaupt vorstellen kann. Und das ist genau das Gegenteil der Zustände, wie sie die mit dem Tempelbau beschäftigten Israeliten damals erlebten. Die hatten überhaupt kein Heil oder keinen Frieden in sich. Solchen Shalom, solches Heil wird es erst in der neuen Welt Gottes geben, nicht schon hier auf dieser Erde. Und deshalb decken sich alle Versuche, hier auf dieser Erde schon einen umfassenden Frieden aufzubauen, nicht mit Gottes Wort. Das wird so für diese Erde nicht verheißen. Ich bin überzeugt davon, dass es unsere Aufgabe als Christen ist, dort für Frieden und für gutes Zusammenleben einzutreten, wo wir leben und wo wir mit anderen Menschen zusammen sind. Aber es ist einfach falsch, wenn verschiedene christliche und nichtchristliche Gruppen meinen, wir hätten die Aufgabe, hier auf dieser Welt ein Friedensreich aufzurichten. Wie gesagt, das wird so in der Bibel nicht verheißen. Dieses Friedensreich werden wir hier auf dieser Erde nicht erleben, und zwar deshalb nicht, weil die Mehrheit der Menschen gegen Gott steht. Und deshalb kann es diesen Frieden nicht geben. Wenn Gott sagt, ich will Heil geben an diesem Ort, dann ist mit diesem Ort Jerusalem angesprochen. Und von dort aus geht in der Tat das Heil, der Frieden für die ganze Welt aus, für jeden einzelnen Menschen. Und zwar von Golgatha, wo Jesus für uns den Sühnetod starb und wo er den neuen Bund stiftete, wo dann wirklich Frieden möglich wird. Dort entscheidet sich der Friede jedes Menschen mit Gott und damit auch der Friede zwischen uns Menschen. In Vers 9 steht deutlich, ich, Gott, will den Frieden geben. Frieden ist nicht von uns machbar, auch wenn es noch so viele Friedensgruppen und Friedensstifter gibt. Frieden wird es erst geben, wenn wir uns diesen Frieden von Gott schenken lassen. Ohne dieses Friedensgeschenk Gottes werden wir trotz unseren besten Absichten und trotz vieler Anstrengungen erfolglos bleiben. Der Zustand unserer Welt und der Zustand unserer Gesellschaft zeigt das deutlich. Und ich denke, es liegt nicht an den Anstrengungen, sondern am Erfolg, diesen Frieden zu erreichen. Wie großartig und wie gewaltig ist das, was Haggai da im Auftrag Gottes weitergeben darf. Petrus schreibt in seinem Brief später etwas von diesem Geheimnis der Propheten, die über Geschehnisse berichtet haben, die so lange nach ihnen sich erst erfüllt haben. 1. Petrus 1. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die auf euch kommen sollte. Und sie haben geforscht, worauf oder auf was für eine Zeit der Geist Christi deutet, der in ihnen war und der zuvor bezeugt hat, dass Leiden, die über Christus kommen sollten und über die Herrlichkeit danach. Seit Haggai haben viele andere Boten diese Verheißung Gottes bestätigt, weiter erklärt und für uns deutlich gemacht. Und am deutlichsten hat Jesus selber diese Verheißungen bestätigt und selber erfüllt. Hunderte von Verheißungen haben sich erfüllt und das gibt uns die Sicherheit und die Gewähr, dass Gott auch die Verheißungen erfüllen wird, deren Erfüllung noch aussteht in der Zukunft. Wir alle sind wie die Israeliten damals aufgerufen zu vertrauen. Wir sind aufgerufen, stark und getrost zu werden im Blick auf das, was in der Zukunft auf uns zukommen wird. Im Blick auf dieses herrliche Ziel, das Gott uns gesetzt hat. Trotz der oft schlimmen und erbärmlichen Zustände in dieser Welt. Und auch trotz der schlimmen und erbärmlichen Zustände, die so oft in unserem eigenen Leben da sind. Dass wir wissen, an welchem herrlichen Ziel Jesus uns anbringen wird und dass wir aus dieser Freude und Gewissheit leben. Amen.